Ja, wir hatten letztes Mal angefangen mit dem großen letzten Kapitel Speicherverwaltung und Dateisysteme. Da geht es jetzt weiter. Heute haken wir diesen ganzen Block zusammenhängende Speicherzuordnung ab. Ich hatte Ihnen in der Übersicht schon gesagt, es gibt da diese zwei grundsätzlichen Ansätze. Einmal, dass Sie alles zusammenhängend machen. Also praktisch, wenn Sie Speichern einem Prozess zuteilen oder eine Datei auf Platte speichern, dass das immer am Stück sein muss. Ja, das ist von der Konzeption her ein sehr einfaches Verfahren und es hat Vorteile im Zugriff auf die Daten. Also wenn Sie jetzt eine Datei zum Beispiel lesen wollen und wollen die sequenziell von vorne nach hinten lesen, dann beschleunigt es das Ganze natürlich, wenn Sie die in einem Rutsch lesen können und nicht wild zufällig auf der Platte hin und her springen müssen, weil die Blöcke komplett verteilt sind. Und genauso wird es einfacher bei der Speichernutzung. Ja, Sie kriegen zwar nicht diesen Geschwindigkeitsvorteil, weil es beim Speicherzugriff keine Rolle spielt, ob Sie Speicher sequenziell lesen oder ob Sie wahlfreie Zugriffe auf den Hauptspeicher machen. Aber Sie haben trotzdem eine einfachere Verwaltung einfach Ihrer Speicherbereiche. Ja, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie im Prinzip immer nur angeben müssen, wo fängt ein Speicherbereich an und wie lang ist er oder wo hört er auf, dann ist das natürlich viel weniger, als wenn Sie jetzt kleine Kilobyte große Blöcke im Hauptspeicher verteilt haben, die alle demselben Prozess gehören. Dann müssen Sie irgendwie so eine Speichertabelle anlegen, wo das alles drin steht. Heute machen wir also den Komplettüberblick über diese zusammenhängende Speicherzuordnung. Das ist nur die Gliederung, das sehen wir dann gleich. Und das Einfachste, was Sie machen können, ist, dass Sie, egal ob es jetzt Hauptspeicher oder Festplatte ist, dass Sie den zur Verfügung stehenden Bereich einfach in eine bestimmte Anzahl gleich großer Teile unterteilen. Ja, also hier als Beispiel habe ich mal genommen, wenn Sie einen Rechner mit einem Gigabyte RAM hätten, dann könnten Sie sagen, den teile ich in 1024 Partitionen auf, die alle 1 Megabyte groß sind. Ja, das füllt den genau. Dann können Sie vielleicht das erste Megabyte davon oder die ersten paar Megabyte für das Betriebssystem selbst verwenden und der ganze Rest steht Ihnen dann für Prozesse zur Verfügung. Wenn Sie das so machen, in so einem strikten Schema, dann hat das natürlich Konsequenzen. Also zum einen kriegen Sie nicht mehr als 1024 Prozesse gleichzeitig in den Speicher. Ja, das wäre jetzt bei diesen Zahlen keine echte Einschränkung, weil typischerweise laufen auf einem Rechner auch nicht unbedingt über 1000 Prozesse. Aber es könnte trotzdem problematisch werden. Schlimmer ist dieses Limit von 1 Megabyte, ja, weil das schert praktisch alle Prozesse über einen Kamm. Die kriegen alle 1 Megabyte RAM, egal ob sie das brauchen. Ja, vielleicht haben sie einen kleinen Editor, der nur 100K braucht oder sowas. Der würde dann trotzdem 1 Megabyte kriegen und Programme, die eben mehr als 1 Megabyte brauchen, wären auf so einem System einfach nicht lauffähig. Also die könnten Sie nicht benutzen. Ja, wenn also der Programmcode selber schon größer als 1 Megabyte ist, können Sie es nicht mal laden. Und wenn der Programmcode kleiner ist, dann können Sie so ein Programm starten, aber es hat dann nur noch sehr wenig Platz, um seine eigenen Daten zu speichern. Das kann es dann vielleicht ausgleichen, indem es ständig Sachen auf Platte schreibt. Aber vom Prinzip ist das nicht besonders komfortabel und erlaubt Ihnen nur eine sehr eingeschränkte Nutzung des Speichers. Außerdem haben Sie dann, wenn Sie jetzt 1000 kleine Prozesse haben, haben Sie den Speicher relativ bald voll, obwohl prinzipiell vielleicht noch sehr viele Bereiche ungenutzt da wären. Das führt dann zu einem Problem, was sich interne Fragmentierung nennt. Ja, die Idee bei interner Fragmentierung, also Fragmentierung heißt immer Zerstückelung irgendwie und durch Zerstückelung wird etwas unbrauchbar, das was überbleibt, das was nicht mehr richtig aufgeteilt werden kann. Und Sie haben hier interne Fragmentierung, weil Sie praktisch Prozesse haben, die innerhalb von so einem 1 Megabyte Block liegen, aber vielleicht nur 100K davon brauchen. Ja, die restlichen 900 noch was Kilobyte, die sind dem Prozess trotzdem zugeordnet, obwohl er sie nie nutzen wird. Und das nennt man interne Fragmentierung, weil innerhalb der zugeteilten Speichermenge Speicher einfach ungenutzt bleibt. Das Gegenteil davon ist externe Fragmentierung. Ich glaube, ich hatte beide Begriffe auch letztes Mal schon kurz erwähnt. Externe Fragmentierung würde bedeuten, dass Sie irgendwie Ihren Speicher so auf Prozesse aufteilen, dass es nicht zugeteilte Bereiche im Hauptspeicher gibt. Ja, also die in keiner von diesen Partitionen praktisch liegen. Und diese Teile auch eventuell unnutzbar werden. Das haben wir hier nicht. Das passiert überhaupt nicht bei diesem Verfahren, weil ja der Hauptspeicher komplett in solche Partitionen aufgeteilt wird, die dann den Prozessen zur Verfügung stehen. Ja, also Sie haben sehr starke interne Fragmentierung. Im schlimmsten Fall nutzen Sie nur 1% des Speichers oder so. Und Sie haben überhaupt keine externe Fragmentierung. Wenn Sie jetzt die freien Bereiche, also da, wo noch kein Prozess drin läuft oder wo noch keine Datei drin liegt, wenn wir im Dateisystem sind, wenn Sie die irgendwie verwalten müssen, dann ist das relativ einfach. Ja, Sie wissen ja, wie Sie Ihre Partitionierung des Speichers gemacht haben, also eben im Beispiel in diese 1024 Partitionen, die können Sie durchnummerieren von 0 bis 1023 und dann schreiben Sie einfach in eine Tabelle für jede Partition die Prozess-ID rein, ja, wenn diese Partition einem Prozess zugeteilt wurde, oder Sie schreiben irgendeinen Wert -1 zum Beispiel dafür rein, dass diese Partition noch frei ist. Ja, und wenn Sie jetzt also einen neuen Prozess starten, dann kann die Speicherverwaltung praktisch durch diese Liste durchgehen und sucht sich einfach die erste freie Partition raus, ändert dann den Wert und schon ist die Zuordnung passiert und der Prozess kann dann darin laufen und am Ende, wenn der Prozess fertig ist, dann gibt er die Partition halt zurück, setzen Sie den Wert wieder zurück und das ist eigentlich schon alles, was Sie machen müssen, um in diesem einfachen Modell den Speicher zu verwalten. Ja, also sehr simpler Ansatz, der auch dafür sorgt, dass Sie sehr einfache Methoden nur programmieren müssen, wenn Sie da für so ein Modell eine Speicherverwaltung schreiben. Wir haben jetzt immer von Hauptspeicher gesprochen, aber Sie können dieses Konzept natürlich 1:1 auch auf Festplattenaufteilung übertragen. Das wäre jetzt dann dasselbe Beispiel, wenn Sie eine Gigabyte große Festplatte hätten, ja, dann machen Sie genau dasselbe, 1024 Partitionen, die jeweils 1 Megabyte groß sind. Dann werden Sie vorne die erste wahrscheinlich nutzen, um da irgendwelche Verwaltungsinformationen über das Dateisystem reinzuschreiben, also zum Beispiel eine Liste der gespeicherten Dateien mit Namen und den Positionen, wo die zu finden sind. Und das hat dann für die maximale Dateigröße und die Anzahl der Dateien, die so ein Dateisystem aufnehmen kann, genau dieselben Konsequenzen wie im Hauptspeicherfall. Ja, Sie können also maximal 1024 Dateien anlegen und die dürfen maximal 1 Megabyte groß sein. Wenn Sie irgendwie was Größeres erzeugen wollen, dann müssten Sie praktisch mehrere Dateien anlegen und sich merken, dass sie zusammengehören. Ja, das ist also dasselbe Problem mangelnder Flexibilität. Sie können da praktisch gar nichts ändern. Und es ist auch, wenn Sie einmal eine Festplatte in dieser Weise formatiert haben, dann müssen Sie damit leben. Wenn Sie irgendwann sagen, ich hätte aber gerne Partitionen, die doppelt so groß sind und dafür nur die Hälfte, weil ich viele große oder wenige große Dateien erzeugen möchte, dann können Sie das nicht einfach zwischendurch umstellen, sondern dann muss die Platte neu formatiert werden und die Daten müssen vorher gesichert werden und so weiter. Ja, was steht dann in so einem Inhaltsverzeichnis vom Datenträger drin? Na, also haben Sie einfach nur eine Liste mit den Dateien im Prinzip und hinter jeder Datei steht, in welcher Partition sie abgelegt ist. Na, wenn Sie mögen, können Sie noch die Dateigröße mit reinschreiben, damit Sie nicht, wenn Sie die Datei lesen, so ein End-of-File-Zeichen abwarten müssen, sondern dass Sie genau wissen, die Datei ist nur 20 Byte groß, auch wenn sie in so einer riesen Partition drin liegt. Vom Ablauf her wird es heute jetzt immer so aussehen, dass ich Ihnen etwas im Speicher, Hauptspeicherfall zeige und dann den Satz sage, ja, und bei Festplatten können Sie es genauso machen. Und weil Sie halt detailliert das Ganze jetzt hier mit Speicher beschrieben bekommen, können Sie dann morgen im Praktikum diese Geschichten umsetzen in das Dateisystem-Thema. Ja, und praktisch in Python ein kleines Dateisystem schreiben. Also ich habe da schon mal was vorbereitet, das sieht schon ganz gut aus. Also ich kann schon Dateien anlegen und auch wieder abrufen und so. Und Sie kriegen dann einen fast fertigen Code, ja, wo schon so simuliert ist, dass Sie einzelne Blöcke von der Festplatte lesen können. Und das können Sie dann eben erweitern, indem Sie selber so ein Dateinhaltsverzeichnis zum Beispiel anlegen und irgendwie gucken, dass Sie Dateien in dieses Dateisystem reinschreiben und wieder rausholen und löschen und so weiter. Ja, wenn wir uns ein bisschen mehr Flexibilität wünschen, dann sollten wir irgendwie unterschiedliche Größen unterstützen. Ja, es ist ja so, dass nicht alle Prozesse denselben Speicherbedarf haben. Es gibt kleine und große Programme und es wäre schon wünschenswert, dass sie irgendwie passende Partitionsgrößen für die verschiedenen Prozesse haben. Ja, das setzt jetzt immer voraus, dass ein Programm beim Start schon weiß, wie viel Speicher es braucht. Also wir sind noch gar nicht in dieser Problematik, dass Programme ja einen dynamischen Speicherbedarf haben, also nach dem Start erst Hunger auf Speicher entwickeln. Wenn wir aber annehmen, dass die Speichergrößen vorher bekannt sind, ja, dann können wir praktisch versuchen, unterschiedliche Partitionsgrößen zu haben. Von jeder Partitionsgröße gibt es dann vielleicht mehrere solche Partitionen, auch abhängig davon, wie die Einschätzung ist, ob es viele große oder viele kleine oder nur mittlere oder sowas braucht. Und dann definieren Sie einfach eine bestimmte Menge an Partitionsgrößen und Anzahlen dazu und teilen die irgendwie auf. Und ja, wenn Sie das machen, dann ist die Verwaltung immer noch relativ leicht. Also Sie gehen dann hin und verwalten für jede denkbare Partitionsgröße eine Liste von freien Partitionen in dieser Größe. Ja, das entspricht der Aufteilung, die Sie am Anfang festgelegt haben. Also wenn Sie sagen, von den 64k Partitionen will ich 4 Stück haben, von den nächstgrößeren auch 4 Stück und so weiter, dann kriegen Sie halt für jedes Ding eine Liste. Am Anfang steht da überall drin, dass die alle frei sind. Alle Partitionen sind noch unbenutzt. Und wenn Sie jetzt hingehen und sagen, ich starte ein neues Programm, dann suchen Sie eben einfach in der passenden Liste. Ja, also hier sehen Sie ein Beispiel für so eine Übersichtsliste, was gerade noch frei ist. Das ist hier unten der Bereich und da steht dann im Prinzip genau wie vorher drin, entweder die Partition ist frei oder sie ist belegt von einem bestimmten Prozess, nur dass Sie es eben jetzt auf mehrere solche Listen aufteilen. Ja, und die Zuordnung, wo ist jetzt die meinetwegen dritte 64 Kilobyte Partition, die kommt direkt aus Ihrer Zuordnung, ja? Also aus ihrer Aufteilung des Speichers, die Sie beim Systemstart vorgenommen haben. Ja, was muss man jetzt machen, wenn man einen neuen Prozess erzeugt? Sie brauchen also irgendwie die Größe, ja, die der Prozess benötigen wird. Das heißt, wenn Sie sowas wie ein Fork-Kommando hätten, dann hätte das einen zusätzlichen Parameter, wo eben drinsteht, wie viel Speicher Sie für diesen Prozess haben wollen. Da haben Sie vielleicht irgendwelche Heuristiken. Sie gucken nach, wie groß ist das Binary, was da gestartet wird. Wenn wir jetzt mal weglassen, dass vielleicht noch Bibliotheken geladen werden müssten. Wenn Sie annehmen, Sie haben nur statische Binaries, um es ein bisschen einfacher zu machen, dann können Sie ja die absolute Größe des Codes einfach aus der Datei ablesen. Und dann rechnen Sie vielleicht nochmal das Doppelte drauf, um zu sagen, na, vielleicht braucht es nochmal die doppelte Menge an Speicher für eigene Daten oder sowas. Dann kriegen Sie Wert und den könnten Sie Fork praktisch übergeben. Und dann gehen Sie hin und gucken erstmal in Ihre prinzipielle Aufteilung, was gibt es überhaupt für Partitionsgrößen. Ja, und dann suchen Sie eben in der Liste, wo die Partitionen drin sind, wo das Programm gerade reinpassen wird. Ja, also wenn das Programm dann eben 212 Megabyte vielleicht braucht, dann würden Sie gucken, ob es eine Liste mit Partitionen der Größe 256 Megabyte gibt. Und durch die Liste gehen Sie dann durch und gucken, ob Sie da was Passendes finden. Wenn nicht, dann müssten Sie ausweichen auf die Liste darunter, die die nächstgrößeren Partitionen enthält, bis Sie irgendwann am Schluss bei den größten angekommen sind. Und wenn Sie dann immer noch nicht fündig geworden sind, dann kann das Programm eben nicht starten, weil kein Speicher zur Verfügung steht. Aber in der Regel wird es halt funktionieren und Sie können den Prozess in eine einigermaßen passende Partition reinstecken. Ja, und genauso, wenn ein Prozess beendet wird, dann müssen Sie im Prinzip nur in den passenden Listen suchen. Ja, wenn der also eine bestimmte Größe hatte, dann brauchen Sie in die Listen mit kleineren Partitionen erst gar nicht reinschauen, sondern gehen nur durch die größeren durch. Oder vielleicht haben Sie sich auch gemerkt, in welcher Partition er ist, irgendwo in der Prozessinformation, dass Sie es direkt rausfinden und dann ändern Sie den Eintrag wieder zurück. Und das Ganze ist fertig. Ja, also das ist auch noch vom, vom Verfahrensaufwand her relativ überschaubar. Sie haben einfach nur ein bisschen mehr Flexibilität, aber nur beim Systemstart. Ja, also wenn Sie das Betriebssystem starten, dann können Sie praktisch aus einer Tabelle auslesen, wie Ihre Speicherpartitionierung aussehen soll. Vielleicht können Sie es auch als Parameter irgendwie dem Betriebssystem beim Booten übergeben, na, dass es bei jedem Start irgendwie anders ist. Aber wenn das System einmal läuft und die ersten Prozesse geladen wurden, dann ist an der Stelle auch Feierabend. Ja, dann haben Sie zwar diese kleineren und größeren Partitionen, aber Sie können dann nicht mehr hingehen und sagen, jetzt ändere ich nachträglich noch irgendwie was an der Partitionierung. Außer Sie wären dann sehr vorsichtig, dann müssten Sie gucken, dass halt nur Bereiche betroffen sind, wo keine Prozesse drin liegen. Ja, wenn Sie mit dem Verfahren arbeiten, zunächst mal der untere Punkt, dann haben Sie immer noch keine externe Fragmentierung, na, weil genau wie in dem allereinfachsten Fall teilen Sie ja den gesamten Speicher auf in Partitionen, also es ist immer noch so, dass da keine unnutzbaren Lücken bleiben. Und was die interne Fragmentierung angeht, das war ja der kritischste Faktor eigentlich bei dem einfachen Beispiel, da sind wir jetzt ein ganzes Stück besser geworden, weil Sie jetzt kleine Prozesse in kleine Partitionen und große Prozesse in große Partitionen reinschieben und das verbessert das Prozedere schon ganz deutlich. Wenn natürlich Ihre tatsächliche Prozessnutzung, also die typische Ansammlung von Prozessen, die auf Ihrem System laufen, wenn die überhaupt nichts zu tun hat mit der jetzt gewählten Speicheraufteilung, dann können Sie immer noch große interne Fragmentierung kriegen. Na, wenn Sie also nur Prozesse haben, die immer genau 64 Megabyte brauchen und Sie haben viele winzige Partitionen angelegt, die niemals benutzt werden, dann haben Sie es damit sogar schlimmer gemacht. Also der Wechsel auf so ein etwas flexibleres Verfahren setzt voraus, dass Sie auch bei den Prozessen wirklich eine bunte Mischung haben. Ja, wenn alle Prozesse uniform immer gleichartig sind, genau dieselbe Menge Speicher brauchen, dann ist vielleicht dieses fixe Schema, was wir als erstes besprochen haben, ist vielleicht sogar die Ideallösung, weil es eine perfekte Nutzung und minimalen Aufwand bedeutet. Ja, jetzt wie versprochen der Satz, auch diese Konzepte können Sie alle direkt auf Dateisysteme übertragen. Auch hier hat es wieder dieselben Konsequenzen wie beim Wechsel bei der Speicherverwaltung. Na, also Sie werden einfach flexibler darin, dass Sie sowohl große als auch kleine Dateien haben können. Und das Ganze erlaubt Ihnen dann zum Beispiel eine große Menge kleiner Dateien plus eine kleine Anzahl großer Dateien auf demselben Datenträger zu haben und alles unterbringen zu können. Wenn Sie dieses System mit fixen Partitionsgrößen, also mit einer einzigen Partitionsgröße haben, dann können Sie ja nur wählen, ob Sie die klein oder groß machen. Ja, wenn Sie die klein machen, dann passen nur kleine Dateien drauf. Wenn Sie groß machen, passen zwar alle Arten von Dateien drauf, aber eben nur sehr wenige. Und beim Dateisystem brauchen Sie immer diese Form von Inhaltsverzeichnis, ja, eine Art File Allocation Table. Und da stehen jetzt eigentlich dieselben Dinge drin wie im einfacheren Modell. Also Sie haben immer noch eine Zuordnung von Dateiname zu Anfang der Datei auf der Platte und Länge. Ja, Sie können den Anfang dann entweder als absolute Plattenadresse angeben oder Sie geben eine Partitionsnummer aus der Liste an. Ja, Sie haben ja auch dann wieder mehrere Listen für die Partitionen verschiedener Größe und dann könnten Sie so eine Kombination Liste 5, Eintrag 3 oder sowas könnten Sie da reinschreiben oder eben direkt einfach die Anfangsadresse des jeweiligen Bereichs, den Sie da haben. Hier nochmal in der Grafik einfach der Vergleich, also links sehen Sie halt Partitionierung mit fester Partitionsgröße, mit einer einheitlichen Partitionsgröße und rechts sehen Sie, was passiert, wenn Sie mit unterschiedlichen Partitionsgrößen arbeiten und dann ist einfach direkt klar, das rechte Bild ist besser geeignet dafür, unterschiedliche Größen einfach aufzunehmen. Ja. Ein Vorteil bei der Verwendung gleicher Größen, also alles einheitlich, ist natürlich, Sie wissen dann, es gibt ein Limit, ja, also es werden gar keine Programme auf dem System sich befinden, die in so eine Partition nicht reinpassen. Und wenn jetzt eine Partition gesucht wird, dann können Sie einfach irgendeine nehmen. Also der Suchalgorithmus ist in dem einfachen Modell eben etwas einfacher. Und wenn Sie mit unterschiedlichen Größen arbeiten, dann kann es Ihnen passieren, durch die Reihenfolge, in der Sie die Programme starten, dass Sie vielleicht eine ungeschickte Nutzung kriegen. Ja, wenn zum Beispiel die kleinen Partitionen alle schon belegt sind und dann starten Sie einen Haufen kleiner Programme, es sind aber keine kleinen mehr frei, dann müssen Sie die in die großen reinschieben. Danach beenden Sie vielleicht die ganzen Prozesse, die in den kleinen Partitionen drin sind und haben dann die Situation, dass die kleinen alle frei sind, die großen sind alle belegt. Und zwar fehlbelegt eigentlich, ja, mit kleinen Prozessen. Und wenn Sie jetzt einen großen Prozess starten, kriegen Sie ihn nirgendwo unter, obwohl man durch Hin- und Herschieben der Geschichte das Ganze retten könnte. Ja, also in so einem System würden Sie vielleicht eine Art Speicher-Aufräumen-Komponente haben wollen, die immer wieder mal guckt, gibt es Prozesse, die ich aus einer großen Partition in eine kleine verschieben kann. Was das dann eventuell für einen Aufwand bedeutet, so einen Prozess zu verschieben, ist noch eine andere Frage. Ja, bisher haben wir also die Größen immer festgelassen, egal ob wir eine einzige Größe oder verschiedene Größen vorgegeben haben. Aber vom Prinzip haben wir am Anfang den Speicher aufgeteilt und gesagt, das ist die Situation, damit müssen wir leben. Das nächste, was wir uns jetzt angucken, ist eine Möglichkeit, wie Sie die Größe komplett variabel lassen. Ja, das heißt, Sie verzichten komplett darauf, am Anfang den Speicher oder die Festplatte irgendwie aufzuteilen in Bereiche, sondern Sie machen das dynamisch. Wenn wir das dynamisieren, dann wird die Flexibilität natürlich viel größer, ja, weil Sie starten ein paar kleine Prozesse, den erzeugen Sie dafür kleine Partitionen und der ganze restliche Bereich ist noch unpartitioniert und wartet darauf, was auch immer Sie jetzt noch für weitere Prozesse starten. Das gibt Ihnen also viel mehr Möglichkeiten, alle möglichen Kombinationen von Prozessgrößen gleichzeitig im Speicher unterzubringen. Aber es bedeutet natürlich auch mehr Verwaltungsaufwand, weil Sie jetzt nicht mehr ein starres Partitionierungsraster haben, ja, wo Sie vom Anfang bis zum Ende der Systemzeit irgendwie genau wissen, wie die Aufteilung ist, sondern Sie müssen jetzt jedes Mal, wenn Sie was ändern, sich irgendwo die aktuelle Partitionierungsstruktur merken. Das könnte dann so aussehen. Ja, das soll hier den Hauptspeicher darstellen, dieser längliche Block. Und unten haben Sie immer einen Teil, der durch das Betriebssystem belegt ist. Und jetzt in diesem Fall ist beispielsweise hier schon ein Prozess A gestartet, der nutzt diesen Teil des Speichers, dann startet ein kleinerer Prozess B, der direkt darüber dann einen Speicher bekommt, dann ein Prozess C. Und dann haben Sie irgendwann hier diese Darstellung, wo jetzt nur noch ein bisschen speicherfrei ist. Und wenn Sie jetzt A beenden, dann wird natürlich die Partition von A wird wieder zurückgegeben, ist also wieder frei. Wenn Sie jetzt das nächste Programm starten, in dem Fall D, was gerade so eine Größe hat, dass es nicht oben in den freien Block reinpasst, ja, dann werden Sie das hier in dem alten Speicherbereich von A unterbringen. Dadurch entsteht hier so eine kleine Lücke. Und jetzt sehen Sie schon, was passiert. Durch ständiges Freigeben von Speicher und wieder Belegen von Speicher nach diesem dynamischen Prinzip bei nicht starren Partitionsgrößen kriegen Sie irgendwann solche kleinen, winzigen Blöcke, die prinzipiell zur Verfügung stehen. Also wenn Sie jetzt einen total kleinen Prozess F starten würden, der in diese schmale Lücke reinpasst, dann würde der da reingeschoben werden. Aber in der Regel werden Sie halt diese ganz kleinen Prozesse nicht haben. Und was dann jetzt passiert, ist eben dieses Phänomen der externen Fragmentierung. Na, Sie kriegen Bereiche, die nicht partitioniert sind, also wo keine Partition drin ist und die so klein sind, dass wahrscheinlich auch nie wieder eine reingelegt wird. Ja, also die einzige Chance, jetzt zum Beispiel hier diesen schmalen Bereich noch zu nutzen, ist, dass entweder C oder E beendet werden in diesem Beispiel. Und wenn das passiert, dann können Sie halt, wenn Sie das nächste Mal einen Prozess starten, vielleicht diesen kleinen Bereich ausnutzen. Ja, die Chancen sind aber recht groß, dass das nicht gelingen wird und dass Sie irgendwann so einen völlig zerfaserten Hauptspeicher haben, wo ganz, ganz viele kleine Bereiche sind, die, wenn Sie die zusammenzählen würden, ja, schon eine große Masse an Speicher darstellen würden, was Ihnen aber nichts nutzt, weil Sie ja in diesem Modell sind, wo Sie nur zusammenhängenden Speicher wirklich nutzen können. Ja, das heißt, irgendwann ist der Speicher voll, einfach dadurch, dass so viele kleine Fragmente da rumschwirren, die nicht mehr benutzbar sind. In dem Fall würde dann helfen, so eine Art Defragmentierung des Hauptspeichers zu machen. Ja, wo Sie praktisch hingehen würden und einfach alle Speicherbereiche ein bisschen nach unten schieben, sodass diese kleinen Lücken wieder genutzt werden. Ja, dadurch würden sich die kleinen Lücken ja alle nach oben schieben und Sie hätten dann wieder einen großen Block, den Sie benutzen können. Aber es ist eben die Frage, was das für einen Aufwand darstellt. Da werden wir uns auch nachher noch was zu angucken. Was wir jetzt noch gar nicht betrachtet haben, weil es noch nicht relevant war, ist, was passiert, wenn Ihr Prozess einen größeren Speicherbedarf entwickelt. Ja, also Sie haben den Prozess gestartet, der hat eine bestimmte Menge Speicher und jetzt wird er dynamisch irgendwie noch weitere Datenstrukturen erzeugen wollen und die irgendwo ablegen. Das funktionierte bei den bisherigen Schemata mit den fixen Partitionsgrößen gar nicht gut. Ja, da konnte ein Prozess bis zur Größe der Partition natürlich wachsen. Also Sie können annehmen, dass ein Prozess, wenn er sagt, ich brauche nur 100k und da wird in der 1 MB Partition reingeschoben, dass er dann vielleicht vom System auch erstmal nur die 100k bekommt, aber trotzdem in dieser Partition liegt. Ja, und dann kann er immer sagen, gib mir mehr Speicher, wird er auch kriegen, bis er diese 1 MB Grenze seiner Partition erreicht hat und dann ist einfach Schluss. Wenn er dann versucht, nochmal eine Anforderung zu stellen, wird die halt negativ beschieden vom Betriebssystem, weil es nicht möglich ist. Ja, in dem allerersten Modell wäre das immer die absolute Grenze. In dem Modell, wo es unterschiedliche, aber feste Partitionen gibt, kann das System vielleicht sagen, okay, ich schiebe dich in einen größeren Speicherbereich und dann kann ich auch wieder diese Anfrage nach mehr Speicher positiv beantworten. Aber erst hier in dem Modell, wo es gar keine fixen Größen gibt, haben wir praktisch ein Szenario, wo ein Prozess beliebig bis zur Hauptspeichergröße wachsen kann. Ja, das System könnte ja so sein, dass es dann nach und nach andere Prozesse rausschmeißt aus dem Hauptspeicher, bis irgendwann nur noch ein einziger drin ist, der diesen riesen Speicherbedarf hat und dann wird eben dessen Partition vergrößert, bis sie fast den ganzen Hauptspeicher einnimmt. Ja, also das funktioniert hier aber nur, wenn unmittelbar hinter der aktuellen Partition noch freier Platz ist. Ja, wenn der freie Platz davor ist, würde es auch funktionieren, würde aber dann wieder ein Verschieben irgendwie bedeuten, weil der Prozess wahrscheinlich nicht glücklich wäre, wenn sich unterhalb von ihm auf einmal neue Adressen auftun. Ja, der Prozess wird irgendeine bestimmte Form von Speicherstruktur haben, dass also der Programmcode am Anfang und die Daten am Ende liegen, irgendwas in der Form. Ne? Also der würde dann auch die Erweiterung des Datenbereichs nach hinten erwarten und nicht nach vorne. Also das wäre eine Möglichkeit, dass man einfach die Partition in den freien Bereich hinein vergrößert, wenn der Prozess mehr Speicher braucht. Wenn das nicht möglich ist, dann könnte man hingehen und irgendwo anders eine neue Partition erzeugen, die größer ist und den Prozess dahin verschieben. Haben aber dieselbe Problematik wie in dem Modell davor, ja, wo auch so ein Verschieben theoretisch möglich ist, man aber noch nicht weiß, wie teuer das ist. Und wenn auch das nicht geht, dann bleibt nur die Alternative, die man auch im anderen Fall zumindest teilweise hat, dass man den Prozess ausswappt, also auf Platte auslagert und auf bessere Zeiten wartet, ja, wenn wieder mehr Hauptspeicher frei ist. Sie könnten auch dieses Wachstum einkalkulieren von vornherein. Das ist letzten Endes dasselbe, wie was ich vorhin meinte, wenn Sie beim Prozessstart den Speicher festlegen. Sie haben natürlich in einem Prozess vielleicht statische Datenstrukturen, ja, die also im Programmcode irgendwie schon mit drin liegen. Die kennen Sie sowieso, aber Sie wissen eben nicht, wie hoch der dynamische Bedarf sein wird. Und Sie könnten einfach generell versuchen, einem Prozess deutlich mehr Speicher beim Start zu geben, in der Hoffnung, dass er diese Menge Speicher dann nie völlig ausschöpfen wird. Aber das hat natürlich das Problem, dass Sie zum einen viel Platz verschwenden, Ja, weil wenn er diesen Speicher doch nicht nutzen wird, dann hat er ihn dennoch belegt und Sie müssen damit leben, dass der Hauptspeicher eben schnell voll wird. Und wenn selbst dieser größere Bereich jetzt noch nicht ausreichend ist, dann kommen Sie wieder in dasselbe Problem rein, was Sie vorher schon hatten und müssen dann doch den Prozess irgendwie verschieben oder es hinkriegen, seine Partition zu vergrößern. Ja, was jetzt etwas aufwendiger wird, wie angekündigt in diesem Modell, ist eben die Verwaltung des freien Platzes. Na, Sie haben jetzt nicht mehr diese feste Partitionierung, wo Sie einfach sagen können, ich habe irgendwie eine Liste und da steht drin, die Partition ist frei und die ist nicht frei. Sie haben gar nicht diesen Überblick über die Partitionen, weil Sie praktisch nach Belieben Partitionen in irgendeiner Größe erzeugen. Und deswegen müssen Sie jetzt irgendwie im System verwalten, was ist frei und was ist belegt. Und da gibt es zwei klassische Datenstrukturen, die Sie dafür verwenden können. Einmal ist es eine Free Block oder Area Bitmap und das andere ist eine verkettete Liste. Und bei den Bitmaps sähe es also so aus, Sie müssen sich auf irgendeine Form von kleinstem verwendbaren Quantum festlegen. Na, es ist nicht sinnvoll zu sagen, ich mache das Ganze byteweise, na, also ein Prozess kriegt irgendwie die Bytes 0 bis 1 Megabyte plus 27 oder sowas, sondern Sie werden irgendeine kleinste sinnvolle Größe haben. Das werden in der Regel sowas wie Kilobytes oder 2, 4, 8 Kilobyte sein. Und dann legen Sie praktisch eine Bitmap an und die Bitmap bedeutet, das ite-Bit beschreibt den Zustand der iten-Speichereinheit. Ja, ob Sie es jetzt Block oder Frame oder wie auch immer nennen, ist egal. Da haben Sie eben dann für jeden solchen Block ein Bit und das bedeutet frei oder nicht frei. Ja, und dann sehen Sie jetzt hier ein Beispiel, also die weißen Stellen, wie habe ich es gemacht? Die weißen Stellen sind jetzt von Prozessen belegt und dazwischen finden sich immer so Lücken, die frei sind. Und das finden Sie dann hier in der Bitmap genau wieder. Ja, also der Prozess A, der hat hier die ersten fünf Blöcke im Hauptspeicher praktisch belegt, wie groß auch immer die sind. Nehmen wir mal an, sie wären ein Kilobyte groß. Und entsprechend stehen in der Bitmap die ersten fünf Bits sind Einsen. Und dann kommt ein freier Bereich aus drei Blöcken bestehend, dann haben Sie in der Bitmap halt Ihre drei Nullen. Also das ist so eine Standardgeschichte, wie man praktisch Informationen über belegte Speicherbereiche möglichst billig speichern kann. Ja, also dass Sie wenig Speicher verbrauchen, um diese Informationen abzulegen. Und das ist ein ganz schönes Verfahren. Sie wissen vorher natürlich, wie groß Ihre Bitmap sein muss, na, weil Sie kennen die Größe des Hauptspeichers und wenn Sie die teilen durch die Blockgröße, die Sie verwenden, dann kriegen Sie direkt die Anzahl der Bits raus, die Sie benötigen und wissen dann eben, wie groß Ihre Bitmap sein muss. Das Problem ist, dass es nicht ganz so leicht ist, da drin zu suchen. Ja, es gibt Instruktionen, mit denen Sie in so einer Bitmap das erste 0-Bit oder das erste 1-Bit finden können. Das haben wir schon mal gehabt im Zusammenhang mit Synchronisation, ja, bei diesem Test-and-Set-Lock. Da haben wir auch so Mechanismen gesehen, wie Sie in einer Bitmap die erste 1 oder die erste 0 finden können, um dann irgendwas damit zu machen. Aber das reicht hier nicht aus, weil Sie werden ja eine zusammenhängende Folge von freien Blöcken suchen. Na, wenn Sie jetzt eine Datei, einen Speicherbereich verwenden wollen, der 7 Blöcke groß ist, dann brauchen Sie nicht nur die erste 0, die signalisiert, hier fängt ein freier Bereich an, sondern Sie brauchen 7 Nullen in Folge. Und da gibt es nichts, mit dem man ganz einfach in Bitmaps danach suchen kann oder mit dem man schnell danach suchen kann. Na, die Suche ist natürlich einfach, Sie gehen durch die Bitmap und merken, wenn Sie an 7 Nullen vorbeikommen, aber Sie müssen die eben komplett einlesen, ja, bis Sie die erste freie Stelle gefunden haben. Und wenn Sie Pech haben, ist die ganz hinten, das heißt, Sie müssen diese Bitmap komplett durchsuchen. Es gibt da kein Verfahren, dass Sie irgendwie mit so einem Suchbaum, binäre Suche oder sowas, das irgendwie beschleunigen könnten. Aber das ist trotzdem ein einfacher Ansatz und wir werden später sehen, wenn wir uns Dateisysteme anschauen, dass solche Bitmaps auch tatsächlichen Dateisystemen verwendet werden, um dort freie und belegte Blocks zu kennzeichnen.
Ja. Gibt es für die kleinsten Einheiten, das ist jetzt für die Größe, gibt es da zurzeit irgendwie so eine Kenngröße, wo man sagt, ja, das ist jetzt ungefähr in dem Bereich, also ich glaube, bei Festplatte tippe ich jetzt immer so zwischen 1 und 4 Kilobyte, das ist das kleinste Einheit. Gibt es das beim Speicher, gibt es da, also kann man sich da ungefähr so eine Größenordnung vorstellen?
Ja, es gibt es im Hauptspeicher, gibt es auch Standardgrößen, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber die liegen auch irgendwo in der Größenordnung, also auch so bei 4K oder sowas sind auch so Speicher. Seiten groß. Man wendet natürlich diese Verfahren bei modernen Betriebssystemen jetzt, also zusammenhängende Speicherung, wendet man nicht an in der Speicherverwaltung. Ja, das sind frühe Methoden, die also einfacher gestrickte Betriebssysteme verwendet haben, weil sie haben ja gesehen, dass sie in eine ganze Reihe von Problemen reinlaufen. Alle modernen Betriebssysteme machen etwas, das sich virtueller Speicher nennt Paging, ja, das werden wir nächstes oder übernächstes Mal vielleicht dann sehen. Und da brauchen Sie sowas nicht. Also da haben Sie andere Strukturen. Aber da haben Sie eben auch eine Seitengröße, die wir dann später sehen werden, und die wird auch in der Regel so 4K oder sowas als Größe haben. Okay, also das ist die eine Geschichte mit den Bitmaps. Und ja, wenn Sie eben jetzt sehr viele immer wechselnde belegte und unbelegte Bereiche haben, dann ist das ja relativ unübersichtlich und Ihre Bitmap ist auch sehr groß und enthält halt abwechselnd diese Einsen und Nullen, wo man aufwendig drin suchen muss. Deswegen gibt es noch einen anderen Ansatz, das Ganze zu speichern, und zwar mit Hilfe von verketteten Listen. Und das würde dann so aussehen, hier links, das können Sie ignorieren, das ist nur nochmal die Bitmap zusätzlich. Und rechts haben Sie jetzt eine verkettete Liste, die praktisch jeder Eintrag in dieser Liste beschreibt entweder einen freien oder einen belegten Bereich. Ja, und dann sehen Sie hier zum Beispiel wieder das Anfangsstück, die ersten 5 Blöcke, die von Prozess A belegt sind. Die sind jetzt hier in der Form gespeichert, belegt durch einen Prozess. Das P steht für einen Prozess, hat diesen Speicherbereich. Erste Blocknummer ist 0 und Länge ist 5 Blöcke. Ja, also das sagt einfach, dieser Block ab 0 mit Länge 5, der gehört einem Prozess. Und dann finden Sie hier einen Zeiger auf den nächsten Eintrag in der Liste. Und der sagt dann, hier kommt jetzt ein Loch. Und das fängt an bei Block Nummer 5 und ist 3 Blöcke lang. Ja, und so geht es dann weiter. Es ist nicht immer abwechselnd Prozessnutzung, also belegter Eintrag und freier Eintrag, weil Sie können auch mehrere Prozesse hintereinander haben, ja, wo dann kein freier Block dazwischen ist. Also kann es sein, wie zum Beispiel hier, dass also 2 solche Belegteinträge aufeinander folgen, weil Sie eben zusätzlich noch die Informationen drin haben, jeweils, dass es ein Prozess ist. Also Sie können dann die Speichergrößen der einzelnen Prozesse erkennen und nicht nur sehen, dass der Speicher belegt ist. Ja. Sie könnten auch ein anderes Modell wählen, wo Sie hier diese beiden Dinger zusammenfassen zu einem und sagen, mich interessiert gar nicht, wie jetzt die Aufteilung des belegten Speichers ist, ich will nur wissen, ob er belegt ist oder nicht. Ja, dann würde sich das hier verkürzen zu einem Eintrag, der bei 8 anfängt und dann Länge 10 hat in dem Beispiel. Was Sie andersrum aber nicht machen, ist mehrere freie Bereiche, die unmittelbar aufeinander folgen, separat zu verwalten, weil das hat ja keinen Sinn. Ja, ein Bereich, der frei ist und noch einer dahinter, der auch frei ist, die gehören einfach zusammen. Und das heißt natürlich, wenn Sie an dieser Listenstruktur rumoperieren, dann kann es sein, dass die Liste länger oder kürzer wird, wenn sich was ändert. Ja, weil zum Beispiel, wenn Sie hingehen und jetzt nehmen wir den ersten, hier diesen Bereich von Prozess A zurückgeben, dann würden Sie praktisch hier diesen ersten Eintrag in der Liste rausschmeißen und würden dann den hier anpassen und vergrößern, ja, zu einem größeren freien Block machen, der dann Länge 8 hat. Denn Sie wollen ja später durch die Liste durchgehen und nach dem ersten Block zum Beispiel suchen, in den ein Prozess reinpassen würde. Ja, und dann hilft es Ihnen, wenn Sie schon die Gesamtgrößen der freien Stücke kennen. Ja, entweder über Bitmaps oder über diese Linked Lists haben Sie also dann einen Überblick darüber, wo sich jetzt freie Bereiche im Hauptspeicher befinden. Und die Frage ist jetzt, wie Sie da die Belegung tatsächlich vornehmen. Na, es kann sein, dass Sie in diesem Beispiel etwa, da sehen Sie drei freie Blöcke, Größe 3, 2, 3. Und wenn Sie jetzt einen Prozess starten, der zwei Speicherblöcke braucht, dann würden ja alle drei passen. Und dann ist die Frage, packen Sie den direkt in den ersten oder nehmen Sie einen späteren oder sowas. Da haben Sie verschiedene Möglichkeiten und die sehen Sie hier schon mal in der Übersicht. Ja, die einfachste Variante wäre eben, ich nehme einfach den ersten, der passt. Das würde man First Fit nennen. Und es gibt dann noch ein paar andere Möglichkeiten, die verschiedene Vor- und Nachteile haben. Die schauen wir uns nach der Pause an, die um 8 nach endet. So, dann machen wir weiter. Also es geht jetzt nur noch darum, wie können Sie neue Prozesse, die entstehen, irgendwie vernünftig in die freien Blöcke verteilen. Und die erste Methode, wie gesagt, ist die First-Fit-Methode. Da gehen Sie entweder durch Ihre Bitmap oder durch Ihre verlinkte Liste durch. Und nehmen einfach den ersten passenden Bereich. Ja, das ist ein einfaches System. Sie fangen vorne an und gucken einfach immer in die Größen der freien Bereiche rein. Und wenn Sie einen gefunden haben, der passt, dann nehmen Sie den einfach. Ja, das ist die prinzipiell schnellste Variante, weil Sie möglichst wenig aus dieser Liste oder aus der Bitmap sich angucken müssen und würde irgendwie funktionieren. Ja. Das Problem ist, dass das vielleicht nicht optimal ist. Ja, Sie haben ja dieses Fragmentierungsproblem und wenn Sie jetzt immer einfach den ersten Bereich, der irgendwie passt, nehmen, dann kann es sein, dass mehr und mehr irgendwie Bereiche entstehen, die nicht mehr richtig nutzbar sind. Was noch dazu kommt, ist, dass Sie immer nur im Anfangsbereich suchen. Das heißt, wenn Sie also viele kleine Prozesse erzeugen, dann werden die alle irgendwie am Anfang in die vorhandenen Lücken reingepresst und hinten haben Sie noch einen großen Bereich komplett ungenutzten Speicher. Das kann schlecht sein, muss aber nicht unbedingt schlecht sein. Es gibt jedenfalls, wenn man das vermeiden will, eine Variante, die NextFit heißt. Die macht im Prinzip dasselbe wie FirstFit, aber die geht hin und fängt immer hinter der Position, wo Sie zuletzt Speicher benutzt haben, anzusuchen. Also Sie merken sich, wo habe ich zuletzt einen Speicherbereich zugeordnet und dann fangen Sie dahinter an zu suchen, dann aber wieder mit dem normalen First-Fit-Verfahren und das wird natürlich dazu führen, dass Sie den kompletten Speicher benutzen. Irgendwann kommen Sie am Ende an, dann dreht sich das, dann fangen Sie wieder von vorne an. Als Alternative dazu gibt es die Best-Fit-Methode und da ist die Idee, dass Sie möglichst viele große Blöcke erhalten wollen. Ja, wenn Sie also so eine Aufteilung haben, hier irgendwie Speicher und dann haben Sie da verschiedene Bereiche, die schon genutzt sind. Ja, also das Markierte soll schon benutzt sein und das andere ist frei. Und wenn Sie jetzt ein solches Teil irgendwie benötigen, ja, dann würden Sie bei First Fit würden Sie hingehen und das einfach hier vorne reinbauen. Ja, und hier den Bereich abteilen. Und dadurch haben Sie praktisch einen relativ großen Block, haben Sie kaputt gemacht im Sinne von, es ist jetzt nur noch ein mittelgroßer Block. Ja, und bei der Best-Fit-Methode würden Sie hingehen und versuchen, einen gerade passenden zu finden. Das könnte vielleicht der hier sein. Ja, dann würden Sie den benutzen, um diesen Prozess unterzubringen. Und das hätte den Vorteil, dass hier dieser große Block nicht kaputt gemacht wird, in der Erwartung, es kommt vielleicht irgendwann ein Prozess, der so einen großen Block braucht. Und das ist immer das Problem bei diesen Verfahren. Sie wissen nicht, was die Zukunft bringt. Ja, das ist genau wie bei den Schedulern, wo Sie hingehen und sagen, ich will eine optimale Reihenfolge irgendwie der Prozessausführung haben. Diese optimale Reihenfolge gibt es nur in der Theorie. Und genauso ist auch die optimale Speicherbelegung etwas relativ Theoretisches, weil Sie einfach vorher nicht wissen, wenn ich jetzt diesen Speicherbereich hier rein tue, wird mir das in einer halben Minute, wenn ich den nächsten Prozess starte, wird mir das dann schaden oder wird mir das nützen? Ja.
Also, ja. Best Fit kann doch eigentlich nie schaden, theoretisch, oder? Wenn ich immer den kleinsten nehme, dann ist ja immer noch ein größerer frei. Und wenn ich den mit First Fit mache und einen großen nehme, dann habe ich vielleicht noch zwei kleine, aber der nächste große passt.
Ja, das ist richtig, aber Sie haben außerdem ja noch dieses Fragmentierungsproblem, dadurch, dass auch immer wieder Bereiche freigegeben werden. Und was Ihnen bei Best Fit passiert ist, dieser Bereich hier, der wird ja auch wahrscheinlich nicht perfekt passen, im Sinne von, er passt genau. Ja, wenn Sie eine kranke Variante von diesem Verfahren hätten, wo Sie sagen, ich ordne den Speicher nur dann zu, wenn ich einen genau passenden Block finde. Ansonsten kriegt der Prozess, startet er einfach nicht. Ja, dann würde das wahrscheinlich funktionieren, in dem Sinne, dass Sie dann wirklich immer exakt in die freien Lücken irgendwie reingehen und die wieder freigeben. Aber so bleiben Ihnen halt winzige freie Blöcke, die Sie dann irgendwann für gar nichts mehr nutzen können. Und dass diese freien Blöcke bleiben, das passiert Ihnen im Prinzip allen Methoden, nämlich dadurch, dass Sie immer wieder auch Speicher zurückgeben. Ja, wenn das System eine Weile läuft und immer wieder neue Bereiche belegt und wieder zurückgegeben werden, dann entstehen zwangsläufig irgendwann so kleine, unnutzbare Bereiche. Aber Best Fit verschärft das Ganze noch, indem es eben gezielt solche winzigen Fragmente erzeugt, weil es das jedes Mal macht. Jedes Mal, wenn es Speicher zuordnet, nimmt es in Kauf, dass winzige, unbenutzbare Bereiche entstehen. Und ob das tödlich ist oder nicht, hängt jetzt davon ab, wie die Prozesse zurückgegeben werden. Ja, also wann die ihre Speicherbereiche zurückgeben, weil auch wenn sie so kleine Lücken haben und das, was davor oder dahinter ist, wird freigegeben, dann ist die kleine Lücke natürlich, wird verschmolzen mit der größeren Lücke und dann ist wieder alles in Ordnung. Ja, das Verfahren ist natürlich aufwendiger, weil Sie in dem Fall die volle Liste oder Bitmap angucken müssen, um wirklich den kleinsten Eintrag zu finden. Also Sie müssen immer durch die ganze Gesundheitsdatenstruktur durchgehen. Und Sie kriegen eben, was ich gerade beschrieben habe, eine starke Fragmentierung mit sehr vielen, sehr kleinen Bereichen, weil das vom System her macht. Wenn man jetzt sagt, es ist schlecht, so kleine Bereiche zu kriegen, dann könnte man auch versuchen, genau andersrum zu arbeiten. Das ist die Worst-Fit-Methode. Da suchen Sie den größten freien Bereich, ja, und nehmen den. Also jetzt hier in diesem Beispiel wäre das dann der. Ja, dann würden Sie das hier zuordnen. Und das optimiert sozusagen die Größe der übrig bleibenden Bereiche. Ja, das ist also ein anderer Ansatz. Das ist natürlich dann wieder besonders schädlich für große Prozesse, weil wenn Sie den größten freien Bereich kaputt machen und es kommt kurz danach ein Prozess, der genau diese Größe gebraucht hätte, dann kann der gar nicht starten, weil es dann keinen solchen großen Bereich mehr gibt. Sie haben gerade den letzten kleiner gemacht. Ja.
Ja. Wofür ist die Methode gut, außer dass ich Prozesse abschieße?
Ja, wofür ist sie gut? Also sie ist gut in dem Sinne, dass sie keine winzigen Bereiche verursachen. Ja, also sie vermeiden damit Fragmentierung. Aber eben auf Kosten oder zu dem Preis, dass Prozesse, die eine bestimmte Größe benötigen, nicht starten können. Ja, das ist ein anderes Ziel, was sie da verfolgen. Da das Ganze jetzt, wenn man also dieses Best-Fit-Verfahren zum Beispiel macht, relativ aufwendig ist, weil Sie eben immer die gesamten Strukturen, die es schon gibt, angucken müssen, gibt es noch eine Alternative, die nennt sich Quick-Fit. Und bei Quick-Fit gehen Sie hin und machen sowas Ähnliches wie bei der Aufteilung in feste Partitionen. Ja, in feste Partitionen mit unterschiedlicher Größe. Da gehen Sie hin und legen praktisch vorab Speicherbereiche an, die bestimmte Größen haben, teilen aber nicht den gesamten Speicher in dieser Form auf. Sie lassen noch Platz für komplett freie Verwendung. Es ist so eine Art Mischverfahren. Ja? Sie nehmen diese Standardgrößen, von denen Sie wissen, dass die von Prozessen relativ häufig angefordert werden, und nutzen eben einen Teil des Speichers, um da feste Strukturen schon zu haben. Und wenn dann ein Prozess kommt, der so einen Standardblock haben will, dann können Sie einfach wieder in diesen Listen nachgucken, habe ich noch einen freien, und dann geben Sie ihm den. Und wenn Sie einen Prozess starten, der irgendeine Nicht-Standardgröße haben will, also etwas, was zu klein oder zu groß ist oder so, dann würden Sie nach dem normalen Verfahren halt irgendwo im Hauptspeicher einen freien Bereich suchen und ihm das geben. Ja, aber in den vielen Fällen, wo Sie mit einer Standardgröße arbeiten, hätten Sie dann praktisch eine Beschleunigung, weil Sie nicht einmal durch die komplette freie Blockliste oder sowas durchgehen müssen. Ja. Ja, da muss man aufpassen, was passiert, wenn man so einen Bereich wieder zurückgibt. Wenn Sie also in diesem System mit den Standardgrößen sind, dann werden Sie freie Bereiche natürlich nicht zusammenfassen. Muss man schauen, was man da macht. Es gibt aber eine spezielle Variante von dieser Quick-Fit-Methode, die wir uns gleich anschauen werden. Das ist das sogenannte Buddy-System, wo Sie praktisch mit einem riesigen freien Block anfangen und den immer halbieren, so dass es gerade passt. Das gucken wir uns gleich an. Vorher nochmal schnell ein Beispiel, wie Sie die Platzierung vornehmen, wenn Sie die verschiedenen Methoden hier verwenden. Also die linke Grafik zeigt praktisch eine Aufteilung. Das ist jetzt leider farblich nicht sichtbar. Die haben alle verschiedene Farben, diese Blöcke, oder immer abwechselnd, um frei und belegt zu kennzeichnen. Das ist immer dieses Kontrastproblem hier. Also die ganzen Blöcke, wo eine Megabyte-Angabe daneben steht, die sind frei. Ja, und die Blöcke, wo keine Angabe daneben steht, wie zum Beispiel dieser hier, die sind belegt von einem Prozess. Ja, und in diesem Beispiel hier ist gerade als letztes ein Block belegt worden. Und in diesem Fall ist jetzt die Aufgabe, ein neuer Prozess startet und der braucht 16 Megabyte Speicher und der muss jetzt irgendwie da reingepackt werden. Ja, und dann können Sie sehen, es gibt also verschiedene Möglichkeiten. Hier ist zum Beispiel ein 22 MB großer Bereich, der würde passen. Hier der mit 18 MB, der würde auch passen. Und weiter unten gibt noch mehr Möglichkeiten, wo man diesen Prozess reinschieben könnte. Und ja, jetzt sehen Sie einfach, was passiert. Wenn Sie eben das First-Fit-Verfahren nehmen, dann nehmen Sie den ersten da oben. Wenn Sie Best-Fit anwenden, dann suchen Sie den kleinsten Bereich, in den das reinpasst. Das wäre hier dieser 18 MB Bereich. Ja, dann würden Sie hier reinkommen und es entsteht ein winziger 2 MB Bereich. Ja, eben mit dem Potenzial, dass der von nichts mehr genutzt werden kann, solange sich dann nichts ändert. Ja, wenn natürlich dann irgendwann dieser hier darunter freigegeben wird, dann würden die ja verschmolzen werden und dann wäre es auch wieder in Ordnung. Und hier ganz unten, den würden Sie auswählen, wenn Sie Worst Fit nehmen, weil hier haben Sie 36 MB frei, das ist der größte freie Block. Und wenn Sie den dann praktisch verwenden, dann bleiben 20 MB über. Und der wird zufällig auch dann ausgewählt, wenn Sie dieses Next Fit, diese Variante von First Fit nehmen, weil wir eben zuletzt hier was zugeordnet haben. Und dann ist einfach die nächste Möglichkeit, überhaupt da was unterzubringen, ist der allerunterste Block. Gut, jetzt zum Buddy-System. Vom Prinzip verwalten Sie da auch Listen mit freien Bereichen in verschiedenen Größen. Ja, also ist ein ähnlicher Ansatz auch wie bei dieser festen Partitionierung. Aber der Unterschied ist jetzt, dass sich diese freien Bereiche verändern können. Ja, also die Struktur ist nicht fest, Sie haben zwar diese Listen, aber in den Listen steht nicht nur drin, es gibt vier Bereiche der Größe 64K und die sind frei oder nicht frei, sondern die Anzahl der Elemente in dieser Liste, die kann sich auch ändern. Es können mehr oder weniger von diesen Bereichen werden und das nach einem ganz raffinierten System. Zunächst mal ist es dann so, wenn wir jetzt annehmen, Sie haben diese Listen schon, ja, dann suchen Sie einfach wieder in der passenden Liste nach einem freien Bereich und gehen dann in die nächstgrößere, wenn Sie da nichts finden. Wenn Sie jetzt in einem größeren Block dann etwas suchen müssen, ja, also angenommen, Sie wollen 32 Kilobyte irgendwie belegen und Sie haben eine Liste mit den 32 Kilobyte Blöcken und die sind alle in Benutzung, dann würden Sie ja in die nächstgrößere Liste gucken, also in die 64 Kilobyte Liste. In dem alten Modell, ja, mit starrer Partitionierung, mit verschiedenen Größen, da hätten Sie dann so einen 64er Block genommen und dem Prozess gegeben, obwohl er nur 32 haben will. Was Sie jetzt im Buddy-System machen, wenn Sie feststellen, es gibt keinen 32er, aber es gibt einen 64er, dann splitten Sie den 64er in zwei 32er, schieben die auch in die andere Liste, also der wandert aus der 64er Liste in die 32er Liste und steht dann da doppelt drin, ja, weil Sie ja zwei so Blöcke kriegen, und einer davon wird dann dem Prozess gegeben und der andere ist noch frei. Dadurch haben Sie also praktisch die Liste der freien Blöcke oder die Anzahl der freien Blöcke gar nicht verändert. Ja, es ist, sind noch genauso viele frei wie vorher, nur dass aus einem 64er jetzt zwei 32er geworden sind. Gucken wir uns das am besten mal im Beispiel an. Wir gehen davon aus, der Speicher ist 1 Megabyte groß und am Anfang haben Sie praktisch nur eine Liste. Die, da steht drin, Liste der Megabyte großen Blöcke und da gibt es genau einen und der ist frei. Und wenn Sie jetzt einen Prozess haben, der 70 Kilobyte benötigt, ja, dann würden Sie hingehen und sagen, 70 passt in 128 rein, dann gucken Sie in die 128K-Liste, die ist leer. Gucken Sie in die 256K-Liste, ist auch leer, 512K auch leer, 1 Megabyte-Liste, da gibt es was. So, dann würden Sie sagen, okay, der Megabyte-Block ist viel zu groß, den halbiere ich. In 512er rechts und in 512er links. Sehen wir jetzt nicht diesen Zwischenschritt. Weil dann würden Sie eben zurückgehen in die 512er Liste, da den ersten finden und sagen, aha, ist zu groß, teile ich weiter auf in zwei 256er. Die wandern in die 256er Liste, dann gehen Sie auch wieder dahin, gucken danach, teilen den nochmal in 228er und jetzt haben Sie die richtige Größe erreicht. Den 128er müssen Sie nicht nochmal aufbrechen, weil ja 64er würde Ihnen nichts bringen, wenn Sie 70 Kilobyte benötigen. Das heißt, Sie geben dem Prozess den ersten Eintrag in der 128er Liste und haben danach diese neue Strukturierung des Speichers mit drei verschiedenen Listen, es gibt die 128er, 256er und 512er Listen und da sind eben jetzt verschiedene Blöcke frei und der eine 128er ist belegt. Und jetzt können Sie sehen, wie sich das weiterentwickelt. Wenn jetzt die nächste Anfrage kommt, ein Prozess startet und braucht 35 Kilobyte, ja, dann wäre das vom Prinzip, braucht er dann einen 64er Block, weil das das kleinste ist, wo er reinpasst. Und dann geht es wieder genauso. Er guckt die 64er Liste, die ist leer, guckt in die 128er, da findet er diesen einen Eintrag, der frei ist und teilt den in zwei Teile. Ja, der erste passt dann schon, da tut er den Prozess rein und der zweite bleibt in der Liste als freier Block. Und so läuft es immer weiter. Sie sehen jetzt hier, wie noch ein weiterer Prozess praktisch hier reinkommt. Da würde so noch ein 256er Block in zwei Teile geteilt. Und dann haben Sie irgendwann sowas schön Aufgeteiltes. Und die Frage ist jetzt noch, was passiert bei der Freigabe, wenn Sie also wenn ein Prozess endet und den Speicher wieder zurückgibt. Und das schauen wir zum Beispiel mal hier. Freigabe von A würde jetzt dazu führen, das ist ja dieser 128er Block, den A bekommen hat, dann entsteht jetzt hier ein freier Bereich der Größe 128. Ja, daneben sitzt ein 64er Block, der noch belegt ist, also braucht man keine Verschmelzung oder sowas machen. Ist das eine Frage?
Ja, Sie haben gerade gesagt, dass die Anfrage von den 80 den 256er Block teilt, den 128 und C.
128 und nochmal 128 und da ist C drin.
Aber warum nimmt es nicht den freien 128er Block aus der ersten Zelle?
Der ist nicht mehr frei. Da ist doch hier B und 64 drin. Ja, ist der erste, der frei ist. Wenn der hier auch irgendwie kaputt gewesen wäre, belegt, dann wäre es hier weitergegangen. Ja, also es nimmt immer von links nach rechts praktisch die erste Möglichkeit, die passt. Okay. Ja, also bei der Freigabe hier war jetzt praktisch nichts zu beachten. Links von dem Block ist eh nichts, weil da der Speicher aufhört. Und rechts davon ist ein belegter Block, da kann man nichts machen. Also es entsteht einfach dann wieder ein freier Block der Größe 128. Jetzt nochmal eine neue Anfrage. Ein neuer Prozess, der hier in den 64er Block reinpasst. Jetzt sind praktisch beide 64er belegt. Und jetzt kommt das Interessante, was man beim Buddy-System beachten muss. Wenn wir jetzt B zurückgeben, der Prozess, der hier drin sitzt, dann entsteht folgende Situation, ein 128er Block und daneben ein 64er, die beide frei sind. Aber die können sie nicht verschmelzen zu einem gemeinsamen, weil das eine krumme Größe wäre. Also irgendwas, was nicht vorkommt. Und es kann ihnen sogar passieren, dass sie zwei gleich große Blöcke nebeneinander haben, nach dem Freigeben, also zum Beispiel zwei 64er, und dass sie die trotzdem nicht verschmelzen können, obwohl man ja vom Prinzip das vielleicht in die 128er-Liste eintragen könnte. Und warum das so ist, das zeige ich Ihnen gleich, wenn wir uns das Ganze in einer anderen Darstellung angucken. Das Ding hat nämlich eine Baumstruktur. Ja, dadurch, dass Sie immer irgendwas in zwei Teile teilen, entsteht so ein Baum. Immer wenn Sie das aufteilen, machen Sie aus dem Blatt wieder einen Zwischenknoten, der zwei neue Blätter hat. Nur noch schnell hier zu Ende, wenn jetzt noch D freigegeben wird, dann wird praktisch dieser 64er auch zurückgegeben. Ja, der wird jetzt mit dem benachbarten 64er verschmolzen zu einem 128er. Dann sehen wir, daneben ist noch ein 128er, wird auch verschmolzen zu einem 256er. Und wenn dann am Schluss noch C freigegeben wird, dann ist praktisch alles wieder frei. Die beiden 128er gehen zusammen, dann gehen die beiden 256er zusammen und dann haben wir zwei 512er, die schließlich wieder 1024er sind. Also der ganze Speicher ist wieder frei. Und das Ganze hat eben diese Baumstruktur, ja, das ist auch nur teilweise gut erkennbar. Ich habe also verschiedene Arten von Schraffierungen da drin. Das Ganze stellt jetzt den Zustand dar vor der Freigabe von Prozess D. Also nochmal zurück, Freigabe von D, das war das hier. Also wir sind jetzt in der Zeile, wo D noch nicht zurückgegeben wurde, also hier noch drin sitzt. Ja, und dann haben Sie praktisch dieses Bild. Hier unten ist wieder die Aufteilung. 128 frei, 64 frei, dann D, dann C und dann die restlichen freien Blöcke. Und hier können Sie jetzt praktisch sehen, ausgehend von dem großen freien Speicher haben wir erst in zwei 512er aufgeteilt, ja, die hier links und rechts sind. Dieser rechte Knoten ist komplett weiß, leider ist die Umrandung fast nicht mehr sichtbar. Das bedeutet, der ist komplett frei. Ja, weiß heißt komplett frei. Und dieses teilweise schraffierte, so wie oben heißt, teilweise belegt. Ja, teilweise belegt, enthält aber weiter unten noch irgendwo freie Bereiche. Das gilt also auch für diesen 512er, da gibt es auch noch irgendwo was Freies drin, aber er ist nicht komplett frei. Hier sehen wir, wie der aufgeteilt ist in zwei 256er, dann sehen wir die 128er, die daraus werden, und hier der eine 128er ist noch in zwei 64er aufgeteilt auf der Stufe. Wenn wir jetzt noch weiter halbieren würden, würde noch eine Stufe dazukommen, um 32 Kilobyte große Blöcke darzustellen, wenn die vom System her zugelassen sind. Ja, sie geben natürlich eine Untergrenze irgendwo an. Sie gehen nicht runter bis auf 2 Byte große Blöcke oder sowas, sondern irgendwann hört diese Aufteilung auf. Das ist eine Frage der Systematik, ja, wie sie es halt definieren in ihrer Speicherverwaltung. Und der Punkt ist jetzt, bei der Freigabe von Speicher dürfen Sie benachbarte Blöcke nur dann verschmelzen, wenn die einen gemeinsamen Vater haben in der Baumstruktur. Weil sonst kriegen Sie etwas, wenn Sie was verschmelzen, was nicht diese Baumstruktur, was keinen gemeinsamen Vater hat, dann wo wollen Sie das aufhängen? Ja? Also wenn Sie zum Beispiel diesen und diesen verschmelzen wollten, die aus verschiedenen Teilästen kommen, wo sollte der dann hängen? Den müssten Sie dann hier noch dran bauen und dann haben Sie keinen Binärbaum mehr. Ja, also das geht nicht. Das heißt, das Buddy-System arbeitet immer so, dass Sie diese Aufteilung, wie das Ganze entstanden ist und damit die Baumstruktur, dass Sie die im Blick behalten müssen. Ja, und nicht den Fehler machen, benachbarte Dinger zu verschmelzen. Ja, Das ganz schlimme Beispiel wäre praktisch, wenn Sie sowas haben. So. Ja, hier sind meinetwegen die 64er, hier die 128er und hier die 256er. Und wenn jetzt der hier frei wird und der auch. Ja, das wäre das Beispiel, wo man aufpassen muss, weil das liegt irgendwie nahe. Zwei benachbarte 64er, die bastel ich zusammen zu einem 128er, dürfen sie aber hier nicht, weil hier eine unsichtbare Trennlinie durchläuft, weil die zu verschiedenen Ästen gehören. Jo, ist Ihnen das Buddy-System dann soweit klar geworden? Gut. Ich sage ja immer, alles was wir hier machen, wahlweise Speicherverwaltung oder auch Dateisysteme. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die spezifisch nur in einem der beiden Themen zu finden sind. Und etwas, was Sie also nur bei der Speicherverwaltung wirklich beachten müssen, ist das Thema Codeverschiebung und Speicherschutz. Was bedeutet das? Bei der Codeverschiebung ist es so, prinzipiell soll es egal sein, in welcher absoluten Position des Hauptspeichers sich im Programm befindet, es sollte da lauffähig sein. Ja, wenn es also absolute Sprungadressen an andere Stellen im Programm hat, dann müssen Sie die irgendwie verbiegen beim Laden. In irgendeiner Form müssen Sie das hinkriegen, dass es keine Rolle spielt, an welcher Stelle das Programm ist, weil sonst nutzen Ihnen diese ganzen Speicherverwaltungsmechanismen nicht, wenn ein Programm nur lauffähig ist, wenn es an einer festen Position im Hauptspeicher steht. Ja, dann haben Sie ja nur die Möglichkeit zu sagen, dieser Bereich ist frei, da packe ich das Programm hin, oder er ist nicht frei, dann kann es halt nicht laufen. Und die andere Geschichte ist Speicherschutz. Ja, Sie wollen nach Möglichkeit vermeiden, dass also ein Prozess den Speicher eines anderen Prozesses angreift. Ja, weil wir immer sagen, Prozess ist eine individuelle, persönliche Geschichte eines Prozesses. Und da soll kein anderer Prozess drin rumfummeln. Ja, zum einen, weil Sie Instabilitäten damit verursachen können, zum anderen, weil Sie vielleicht ein Datenschutzproblem haben, wenn fremde Prozesse Ihnen die Daten aus Ihrem Textverarbeitungsprogramm rauslesen. Ein kleines Beispiel in Z80 Assembler. Wann immer ich irgendwelche Assembler-Sachen bringe, ist es immer dieser uralte Z80-Prozessor, weil ich nur noch gelernt habe, den zu programmieren und da einigermaßen fit drin bin, während ich mit moderneren Assemblern mich nicht so gut auskenne, kann ich mit Mühe lesen, die Programme, aber könnte keine darin schreiben. Deswegen quäle ich sie mit was ganz Altem, aber der Z80-Prozessor ist auch schon irgendwie hübsch, weil er ganz klein und übersichtlich ist. Was ich Ihnen hier zeigen will, ist einfach diese Grundproblematik der Codeverschiebung. Wenn Sie so ein Assembler-Programm haben, bevor Sie es durch den eigentlichen Assembler gejagt haben, dann haben Sie so Labels, mit denen Sie arbeiten können. Hier ist zum Beispiel eine Unterfunktion mit einem Label Print und aus dem Hauptprogramm heraus springen Sie mit einem Call an diese Adresse und wenn das ausgeführt ist mit Return, geht es zurück. Ja, das ist so ein elementares Prinzip, wie man in einem Assembler-Programm Unterprozeduren oder Unterfunktionen aufrufen kann. Und eine andere Geschichte ist, dass Sie auch irgendwelche Daten im Code ablegen, hier zum Beispiel das Zeichen X, und das auch mit einem Label ausstatten. Und dann können Sie diese Adresse über das Label praktisch in ein Register einladen und dann über so eine Instruktion den Wert, der an der Speicherstelle steht, auslesen. Ja, also was macht dieser Code? Der lädt erst in ein Adressregister praktisch diese Adresse rein, dann in ein Akkumulatorregister holt er den Wert, der da steht, also nach dem Befehl steht ASCII-Wert von klein x in Register A. Dann wird diese Funktion Print aufgerufen und die macht irgendwelches Zeug im Betriebssystem, was letzten Endes das Zeichen im Akkumulator ausgibt. Und ja, das Ganze, wenn Sie das jetzt übersetzen wollen auf einer Z80-Maschine, dann müssen Sie eine Startadresse im Hauptspeicher angeben, an der das Programm laufen soll. Und auf manchen Systemen war eine klassische Adresse hexadezimal A000, Sie können aber eine beliebige andere sich auch denken. Jedenfalls, das wird jetzt übersetzt in diesen rechten Block und da stehen jetzt nicht mehr die Labels drin, sondern es stehen echte Adressen drin. Ja, die einzelnen Befehle verteilen sich ja irgendwie in den Hauptspeicher, auch dieses Datenbyte am Ende wird direkt hinter dem letzten Befehl positioniert und aus dem Befehl hier das Label Data da reinpacken, wird eben jetzt eine feste Adresse A011. Und genauso der Sprung in diese Funktion wird auch zu einer festen Adresse. Wenn Sie dieses Programm dann ab der Adresse A000 im Hauptspeicher stehen haben, wird es laufen. Laden Sie es irgendwo anders hin, wird es nicht laufen. Jetzt wäre praktisch die Frage, wenn so ein Prozess starten soll und er kriegt eine andere Adresse, meinetwegen B000, zugewiesen, was machen Sie dann? Ja? Sie könnten dann durch das Programm durchgehen und alle auf A000 ausgerichteten Adressen irgendwie suchen. Ja, also versuchen zu erkennen, was sind Adressen, und dann verbiegen Sie die. Ja, rechnen das um in Adressen ab B000. Das kann eingeschränkt funktionieren. Aber Sie könnten hier unten bei diesen Datenbytes, da könnten Sie auch Werte drinstehen haben, die aussehen wie Adressen. Weil Sie Buchstaben, Zeichenketten irgendwie haben, deren ASCII-Werte halt zufällig wie eine gültige Adresse aussehen. Die würden Sie dann mitverbiegen, weil Sie sich das in dem Zustand nicht mehr gemerkt haben. Ja, also das ist ein echtes Problem, wenn Sie mit so fixen Adressen arbeiten, dann können Sie so eine Codeverschiebung praktisch gar nicht machen. Ja, was sind es also für Adressen, die man beachten muss? Das sind Sprungadressen und Funktionsaufrufadressen, also sowohl solche Calls, wo Sie in ein Unterprogramm reinspringen, als auch Jumps, wo Sie einfach eine verzweigte Programmausführung machen. Und es sind eben Zugriffe auf Datenbereiche. Und es ist schwer zu sagen, was nur zufällig wie eine Adresse aussieht. Was hier noch gar nicht beachtet ist, dass es auch sowas wie indirekte Adressierung gibt, dass Sie also nicht nur den Wert der Adresse irgendwo haben und dann den zugehörigen Inhalt auslesen, sondern dass diese Adresse auch nochmal ein Pointer irgendwo anders hin ist, wo wieder eine Adresse steht, und darüber kriegen Sie erst den Inhalt. Ja, das macht es noch schwieriger, dann können Sie es komplett vergessen. Also, was Sie eigentlich machen müssen, ist, in dem Moment, wo Sie diesen Schritt vom Programmcode in das übersetzte Programm machen, muss eigentlich der Assembler sich diese ganzen Übersetzungsschritte merken und die in eine Tabelle eintragen. Ja, und sagen, er weiß ja, dass das hier ein Bezug auf Daten ist, und kann dann in der Tabelle eintragen, dass eben an dieser Stelle ein Verweis auf diese Stelle kommt. Ja, und das kann er dann zum Beispiel als relative Positionsangabe da reinschreiben. Und wenn Sie das in der Form machen, dann können Sie so ein Programm an jede beliebige Stelle laden, und die Laderoutine muss dann eine Adressanpassung vornehmen auf Basis der Informationen, die Ihr Assembler, Compiler oder sonst was erzeugt hat. Okay, das ist nur nochmal zur Übersicht, was es so gibt, ja, wenn Sie die Aufteilung des Prozessspeichers haben, na, dass Sie eben innerhalb des Programms hin und her springen können. Da sind auch diese Calls mit gemeint, und dass Sie eben auf Daten irgendwie zugreifen. Das ist einfach nur nochmal das Bild zu dem, was ich Ihnen erzählt habe. Nochmal Codeverschiebung, dieses grundsätzliche Thema. Wenn Sie also das Ladeprogramm so anpassen, dass es das berücksichtigen kann, ja, dann müssen Sie schon im Linker, also der irgendwie Ihr Binary erzeugt, müssen Sie praktisch diese Adressen alle vormerken, alle Verweise auf absolute Adressen, entweder im Programm oder in den Daten. Und das Ladeprogramm wird die dann jedes Mal anpassen. Dann haben Sie das Problem gelöst, dass Sie beim erstmaligen Laden eines Programms die Adresskorrektur vornehmen, haben aber noch nicht berücksichtigt, dass Sie vielleicht Ihren Prozess verschieben. Ja, wenn Sie solche Aufräumoperationen im Speicher durchführen, dass Sie sagen, ich habe fragmentierten Speicher und ich will jetzt Speicherbereiche woanders hin verschieben, entweder um die Fragmentierung loszuwerden oder weil ich mehr Speicher brauche, als ich im Moment kriegen kann, weil ich an Grenzen stoße links und rechts. Und dann würden Sie ja ein schon laufendes Programm praktisch umverpflanzen an andere Stelle. Und dann haben Sie wieder dasselbe Problem. Da müssen Sie wieder diese Adressen alle anpassen und praktisch alles neu ausrechnen. Ja, das ist also relativ aufwendig. Deswegen gibt es noch eine Alternative. Das muss Ihre CPU praktisch unterstützen, dass Sie ein Basisregister haben, wo die Startadresse des Codes drinsteht. Ja, und dann können Sie alle Ihre Programme so assemblieren oder kompilieren, dass sie praktisch ab einer Adresse 0 laufen würden. Ja, und wenn Sie dann so ein Programm an die Adresse 2000 laden, dann schreiben Sie in dieses Basisregister den Wert 2000 rein. Und jeder Adresszugriff jetzt beispielsweise auf Speicherzelle 5 würde dann automatisch, ohne dass Sie da selber was rechnen müssen, von der CPU in den Zugriff auf Adresse 2005 umgerechnet, ja, weil es diese Anpassungen automatisch vornimmt. Wir werden dann später sehen, dass die CPUs noch viel bessere Sachen machen können, weil sie nämlich diese Paging-Verfahren, die wir später behandeln, unterstützen, und da finden noch viel kompliziertere Adressumrechnungen statt, die auch in der CPU passieren. Aber in einem einfachen Modell würde das praktisch schon reichen, wenn Sie so ein Basisregister haben. Also damit wäre praktisch dieser Codeverschiebungsbereich abgehakt. Und beim Speicherschutz haben Sie jetzt ein ähnliches Problem. Ja, Sie kennen die Länge Ihres Programmblocks und Sie wollen nicht, dass jenseits des Codes oder und der Daten, also jenseits Ihres Prozesses, irgendwelche Speicherzugriffe erfolgen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Sie könnten einmal mit Hilfe von einem Schutzcode jedes Mal, wenn ein Speicherzugriff erfolgt, prüfen, ob Sie da rein dürfen in diesen Bereich. Ja, das wäre relativ aufwendig. Eine andere Möglichkeit ist, und die ist also beliebter oder besser, dass Sie neben diesem Basisregister auch noch ein Längenregister haben. Dass Sie also eine zweifache Geschichte machen. Die CPU wird bei jedem Speicherzugriff erst über das Basisregister diese Adresskorrektur vornehmen und dann über das Längenregister gucken, ob Sie innerhalb Ihres gültigen Bereichs sind. Wenn Sie außerhalb sind, dann werden Sie einen Speicherschutzfehler kriegen, den die CPU direkt verursacht, praktisch als Software-Interrupt oder sowas, oder als Interrupt. Ja? Und das Längenregister stellt dann eben sicher, dass Sie aus Ihrem Prozess nicht rauskommen. Also damit kriegen Sie dann etwas komplexeres Bild. Sie kommen mit so einer relativen Adresse rein, praktisch in die Speicherzugriffskomponente Ihrer CPU. Da wird erst das Basisregister drauf addiert, damit Sie auf die tatsächliche physikalische Adresse im Hauptspeicher kommen. Und dann wird das mit dem Längenregister verglichen, dass Sie auch wirklich innerhalb des gültigen Bereichs sind. Und wenn das alles geklappt hat, dann werden die Daten eben ausgelesen, beziehungsweise der Sprung an die jeweilige Programmadresse wird ausgeführt. Und das reicht im Prinzip aus, um so ein einfaches System mit zusammenhängendem Speicher umzusetzen. Gut, die letzten drei Folien zeige ich Ihnen jetzt nicht mehr. Ich denke, ich werde die morgen dann kurz noch präsentieren. Es folgen jetzt wieder die üblichen Abschlusssätze, dass wir eben diese ganzen Verfahren auch im Bereich der Dateiverwaltung oder Dateisystemverwaltung nutzen können. Und das werden wir uns morgen im Praktikum anschauen. Thank you.